Ich fange mal an mit Johannes 10, Vers 10. Da spricht Jesus und sagt: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Also Jesus kam, damit wir Leben und volle Genüge, also Überfluss, haben sollen. Aber er sagt hier auch, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Also es gibt einen Dieb, er meint damit den Teufel, der kommt, um zu stehlen, um uns gute Dinge vorzuenthalten, die Gott uns geben will, um uns Dinge wegzunehmen, die Gott uns schon gegeben hat. Und dem dürfen wir widerstehen und wir müssen uns nicht berauben lassen. Und darum soll es heute auch etwas gehen, dass wir uns nicht berauben lassen. Und es ist wichtig, sich das auch mal vor Augen zu führen, wie da der Teufel vorgeht, um uns zu berauben, damit wir auch da nicht mehr drauf reinfallen. Das sagt ja Paulus im 2. Korinther 2, Vers 11. Da schreibt er, wir sollen, oder das ist ein längerer Satz, er fängt damit an, damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Also seine Vorgehensweise, seine Art soll uns nicht unbekannt sein, damit wir nicht von ihm überlistet werden können. Wir müssen als Christen keine Angst vor dem Teufel haben, dass er irgendwie mit großer Macht oder Kraft oder Gewalt uns irgendwie zu irgendwas zwingen könnte. Manchmal findet man so eine Angst oder so eine Panik bei Leuten. Aber Jesus, als er am Kreuz gesiegt hat, hat er auch den Teufel besiegt. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Und davon spricht der Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 15, da steht es, was Jesus gemacht hat. Er hat die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt. Er hat den Triumph über sie vollbracht. Also Jesus hat sozusagen den Teufel und all seine dämonischen Kräfte völlig entwaffnet. Er hat sie bloßgestellt, er hat über sie triumphiert. Sie haben ihre Macht verloren. Sie haben viel davon verloren, Menschen zu beeinflussen, Menschen runterzuziehen. Und sie können uns als Christen auch nicht mehr antasten und einfach zu etwas zwingen. Aber der Teufel kann nach wie vor versuchen, uns zu bestehlen und er versucht es hauptsächlich an einer Stelle und das wollen wir uns heute anschauen. Er versucht nämlich, das Wort uns zu rauben. Jesus hat ja das Gleichnis erzählt von dem Sämann, der ausgeht zu säen, wo dann einiges auf den Boden fällt und die Vögel kommen und fressen es auf und einiges fällt auf steinigen Boden, wo wenig Erde ist. Es geht schnell auf, aber es hat keine Wurzeln und deswegen, als die Sonne kommt und scheint, verdorrt es. Es gibt welches, das fällt unter die Dornen, die es ersticken und es gibt Samen, der fällt auf das gute Land. Und dann fragen seine Jünger, was das bedeutet. Und dann sagt Jesus, und es ist Lukas 8, Vers 11, dies aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, die es hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Der Teufel versucht uns, das Wort wieder zu rauben, das wir gehört haben. Ja, damit wir nicht glauben und gerettet werden, und das Wort hier für Rettung heißt auch wieder, ist dieses umfassende Wort für Retten, wo nicht nur Errettung und Erlösung ist, dass wir in den Himmel kommen, sondern wo auch all die anderen Dinge, Bewahrung, Befreiung, Heilung, ein gutes Leben, wo wir ja, ein gutes Leben in dem Sinn, dass wir einfach das haben, was wir zum Leben brauchen, um auch andere segnen zu können. All diese Aspekte, die mit drinnen sind. Ja, Annahme, Geborgenheit, Freude. Und der Teufel kommt und versucht, das Wort zu rauben. Und er versucht es erst einmal einfach, dass wir es gar nicht erst mal hinhören. Uns das Interesse oder die Zeit zum Bibellesen zu rauben. Ich habe das vor einiger Zeit mal gehört von einer Predigt, da hat der Pastor erzählt so, Er findet es manchmal schon lustig, wie der Teufel uns versucht, vom Bibellesen abzuhalten. Hat er erzählt, so dass er das immer wieder mal erlebt so und von Leuten hört. Sobald sie sich hinsetzen, um in der Bibel zu lesen, fallen ihnen Dutzende andere Dinge ein, die sie machen müssen. Oder plötzlich kommt die Müdigkeit und sie schlafen fast ein. Er hat gemeint, er findet es zu Hause bei sich so lustig, wenn seine Kinder, die so 8 bis 10 Jahre alt sind, mehrere, wenn die abends nicht ins Bett wollen und dann sagen, sagt er, ihr seid doch schon müde. Nein, nein, wir sind nicht müde, wir wollen noch was machen. Und dann sagt er, okay, dann lasst uns gemeinsam in der Bibel lesen. Und auf einmal sagen sie, oh, ich bin so müde, ich gehe lieber ins Bett. Schlagartig sind sie wirklich müde. Also so, er hat gesagt, manchmal finde ich das schon fast lächerlich, wie der Teufel da versucht, die Leute abzuhalten. Aber an seinen Kindern sieht es so schlagartig. Sie sagen das nicht nur, sondern schlagartig kommt die Müdigkeit. Ich meine, es soll jetzt keine Einschlafhilfe sein. Also nicht, dass du jetzt denkst, okay, wenn ich nicht schlafen kann. Es funktioniert tatsächlich manchmal. Also es bringt auch Frieden im Schlaf, wenn man vorm Schlafen auch in der Bibel liest. Bringt die Gedanken zur Ruhe. Also es ist auch eine gute Einschlafhilfe, aber nicht in dem Sinn, dass man dann dadurch müde wird, sondern dass es einfach die Gedanken auch zur Ruhe bringt. Ja, oder er nimmt uns auch das Interesse, wirklich wohin zu gehen, wo man sich über das Wort austauscht, eine Predigt anzuhören oder in einen Hauskreis zu gehen oder irgendwo, wo man sich praktisch gemeinsam trifft, um auf das Wort zu hören. Oder indem wir einfach überhaupt keine Lust verspüren, in der Bibel zu lesen. Ja, man setzt sich hin und verspürt keine Lust, aber das Schöne ist, wenigstens beim Bibellesen stimmt das so, der Appetit kommt im Essen. Also je mehr du in der Bibel liest, umso mehr Lust bekommst du auch drauf. Also es ist etwas, was wirklich Freude wecken kann. Ja. Du merkst es nicht sofort. Ja. Es ist so ähnlich wie mit dem Essen. Ja. Wenn du ausgezehrt bist und du isst was, fühlst du dich nicht sofort gestärkt, aber nach einiger Zeit merkst du, wie dadurch Kraft kommt. Und so kann es auch so beim Bibellesen einfach passieren. Und ein Jünger, das ist ja eigentlich ein Lernender, also einer, der sich wirklich Zeit nimmt, der sich wirklich Mühe macht, etwas zu lernen. Und wenn wir ein Jünger von Jesus werden wollen oder sein wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir wirklich an dem Wort festhalten. Das hat ja Jesus gesagt. Das sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also im Wort zu bleiben, zu verharren, sich da rein zu vertiefen, es zu lernen, es wirklich zu schauen, was sagt es denn wirklich? Das sind die, die nicht nur an Jesus glauben, sondern die auch seine Jünger sind, die ihm nachfolgen. Und dann gibt es die Verheißung. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also die Wahrheit erkennen wir dadurch, dass wir nicht nur das Wort lesen, sondern dass wir wirklich drinnen bleiben, darin beharren, uns viel damit beschäftigen. Aber wenn wir uns das anschauen, im Lukas-Evangelium, was über das Säen gesagt wurde, das betrifft ja eher Leute, die haben wirklich das Wort gehört und danach wurde es ihnen geraubt. Also das gehörte Wort wurde ihnen geraubt. Dasselbe Gleichnis finden wir auch bei Matthäus. Und der hat noch einen anderen Aspekt mit drinnen, den Jesus damals gesagt hat. Er hat es so geschrieben, also einerseits hat Jesus die Gleichnisse öfters erzählt, andererseits haben natürlich auch die Jünger, die das aufgeschrieben haben und weiter erzählt haben, immer bestimmte Aspekte betont, die ihnen besonders wichtig waren. So wie wir das auch manchmal machen, wenn ich eine Predigt höre und ich erzähle dann, oder man tauscht sich dann aus, zum Beispiel ich mit meiner Frau, so was uns wichtig wurde, dann ist jedem auch oft anderer Aspekt wichtig geworden. Und so ist es auch bei den Gleichnissen. Und Matthäus berichtet eben, dass Jesus gesagt hat, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Also, der Teufel versucht uns das Wort zu rauben, das wir gehört haben. Und es ist eben deswegen auch wichtig, dass wir nicht nur kurz hinhören, sondern dass wir so intensiv hinhören, dass wir auch anfangen, es zu verstehen, dass wir uns so beschäftigen, dass wir es verstehen. Darum lege ich auch immer Wert, es wirklich tief hineinzugehen, wenn ich hier predige, dass auch wirklich so dieses Verstehen und dadurch auch das Aufnehmen, das Hineinsinken, das in den Boden, in das Herz kommen kann. Und der Teufel nimmt das Wort vom Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also er versucht sozusagen, uns das Wort zu rauben. Und in gewisser Weise ist es wie ein Kampf ums Denken. Er möchte, dass wir in unserem Denken, in unserem Inneren gar nicht mehr das Wort haben, dass wir uns nicht damit beschäftigen, damit diese Verheißungen nicht in uns hineinkommen und wir sie ergreifen und sie wirklich Frucht in unserem Leben bringen. Er versucht uns hier in unserem Denken zu beeinflussen. Und wir können uns mal ein paar Beispiele anschauen, wie er das versucht. Zum Beispiel, in 2. Korinther 4 steht es, er macht es auch bei den Ungläubigen. Da schreibt Paulus, 2. Korinther 4, Vers 3, ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Und der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, er versucht, das Denken der Ungläubigen zu verblenden, indem er ihnen entweder andere Erlösungswege oder andere Dinge wichtig macht und sagt, das brauchst du, um glücklich zu werden, das reicht, um glücklich zu werden, du brauchst nicht Jesus, um glücklich zu werden, das ist zu wenig, indem er ihnen andere Erfahrungen gibt, indem er ihnen andere Religionen vor Augen führt, indem er ihnen Verstandesgründe nennt, warum es nicht notwendig ist, an Jesus zu glauben. Oder auch indem er ihnen bestimmte Überzeugungen ins Herz gibt, auch durch Erfahrungen. Ich erinnere mich an einen Mann in Berlin, den ich versorgt habe in der Pflege, der im Rollstuhl saß, dem ich viel von Jesus erzählt habe und der sehr interessiert dran war, aber mir immer dann gesagt hat, also er würde sich wünschen, glauben zu können, aber er kann nicht glauben, weil er sich immer daran erinnert, wie er im Krieg war, also im Zweiten Weltkrieg, Zweiter, und im Schützengraben war und die jungen Soldaten neben sich hat zu Gott schreien hören, voller Panik und nie, dass irgendjemanden irgendwas gebracht hat. Und das war wie eine Gedankenfestung in ihm. Es war wie eine Blockade in seinem Denken. Jedes Mal, wenn er das gehört hat, es hat ihn gezogen, es hat ihn interessiert. Aber diese damalige Erfahrung, das war wie eine Blockade, die ihn einfach blockiert hat, dass er gesagt hat, letztendlich, es bringt doch nichts. Also diese Erfahrung, die er dort gemacht hat, war für ihn eine Blockade, eine richtige geschlossene Tür, die den Weg versperrt hat, wo richtig der Teufel sozusagen ihn das hineingebracht hat, es bringt eh nichts zu beten, es ist nur ein billiger Trost, aber in der Not hilft es nichts. Und er hat es nicht geschafft, da durchzukommen. Ich habe öfters mich mit ihm unterhalten und er ist da nicht durchgebrochen, er konnte das nicht machen. Und leider ist er auch inzwischen verstorben. Und da ich ihn regelmäßig gepflegt habe, ich hab's nicht mitbekommen, dass er wirklich noch sein Leben Jesus gegeben hätte. Was mich sehr traurig gemacht hat. Aber wir sehen, dass diese Gedankenblockaden, sowas kann auch bei uns als Christen noch vorkommen. Im 2. Korintherbrief beschreibt das Paulus in Kapitel 10. Da schreibt er, denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch, also nicht nach menschlicher Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich lese euch das nochmal kurz aus einer anderen Übersetzung vor, weil das ist doch etwas ungenau hier. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Also, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also diese Festungen, gegen die er da kämpft, oder wo er sagt, unsere Waffen sind mächtig genug, um sie zu zerstören, das sind Festungen in unserem Denken, in unseren Gedanken. Vernunftsschlüsse, Höhen, angeblich kluge Erkenntnisse, die sich gegen Gott richten. Und das kann auch bei uns vorkommen. Immer wieder merke ich das bei mir und ich merke es auch bei anderen, mit denen ich mich unterhalte. Es kann vorkommen, dass wir Erfahrungen gemacht haben, dass wir Erlebnisse gemacht haben oder frühere Festlegungen getroffen haben, die irgendwo gegen Gottes Wort stehen und die uns dann daran hindern, wirklich dem zu glauben, was Gott uns verheißen hat. Die sozusagen gegen das Wort stehen. Es gibt ganz viele so religiöse Überzeugungen, wie zum Beispiel was ich früher gedacht habe, ist irgendwie, Armut ist ein Segen von Gott oder dieses ganze Klostertum, dass Leute dachten, um vor der Versuchung frei zu werden, müssen sie in die Einsamkeit und in die Stille fliehen, wo keine Versuchung mehr ist. Ja, das Problem ist bloß, wenn du denkst, okay, ich verlasse diese böse Stadt, wo überall diese Plakate hängen mit den leicht begleiteten Frauen und wo mich die Leute aufregen und nerven und mich zum Zorn reizen und du gehst in die Einsamkeit. Ja, das Problem ist, du nimmst ja dein Fleisch mit. Ja, du hast dann nicht mehr den äußeren Anlass, aber du nimmst deinen Ärger mit, du nimmst deine Gedanken mit. Also das hilft nicht. Und es gibt so manche Philosophien, manche Überzeugungen, die so wie so eine Denkblockade uns dann hindern. Und wir merken das plötzlich, ich bete um was und immer wieder ploppt das auf. Ja, ich bete darum, dass ich Gottes Liebe erlebe und dann strömt es auf, wo zum Beispiel der Vater gesagt hat, du bist absolut nicht liebenswürdig, du wirst nie jemanden finden, der dich liebt. Solche Sachen, die dann hochkommen, die dann plötzlich wie eine Blockade da sind. Und diese Denkblockaden, das ist so ein bisschen wie so ein steiniger Boden, wo Jesus in dem Gleichnis das gebracht hat. Ja? Du hast einen Teil fruchtbar, wo das Wort Gottes aufgehen kann, aber es gibt so bestimmte Bereiche, das ist wie so ein Stein, diese Denkblockade in dir, so falsche Überzeugungen in dir, die dann das Aufwachsen verhindern in dem Bereich. Und darum sagt auch Paulus, wir sollen aufpassen auf das, was wir hören und welche Überzeugungen wir teilen. Kolosser 2, Vers 8 sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also wir sollen auf unser Denken aufpassen. Kolosser 2, Vers 8. Und in Römer 12, Vers 2, und diese Stelle bringe ich ja öfters, aber die ist sehr wichtig, da werden wir als Christen aufgefordert, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen unser Denken erneuern durch das Wort Gottes, indem wir das nehmen, aufnehmen, unser Denken umprägen lassen, weil sonst können wir gar nicht den Willen Gottes erkennen, sonst können wir gar nicht verstehen, wie gut Gott ist und was er alles für uns hat und was er von uns will und wo er uns hinführen will. Und das Wort Gottes, das ist diese Waffe, die mächtig genug ist, auch solche Felsen zu zerstören, weil das Wort Gottes ist auch wie ein Hammer. In Jeremia 23, Vers 29 steht das so schön. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, sagt der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Ja, Gottes Wort ist fähig, Felsen in unserem Denken zu zertrümmern, solche Steine und Blockaden. Und manchmal muss man etwas länger hämmern, bis der Stein bricht. Es braucht manchmal eine Zeit lang. Ich habe mal so ein Western gesehen, wo sie so Gold geschürft haben und so aus Steinen rausgeschlagen haben. Und da haben sich dann so zwei Männer mit so einem großen Vorschlaghammer hingestellt und haben nacheinander auf so einen großen, ungefähr so einen großen Felsen draufgehauen. Erst der eine, dann der andere, dann der eine, dann der andere. So lange, bis der Felsen nachgegeben hat. Das ging nicht sofort, das hat dann ein paar Stunden gedauert, während die gehämmert haben. Aber irgendwann, knack, war er durch. Und so müssen wir manchmal auch länger hämmern, bis das durchgeht. Wenn du Ablehnung erfahren hast, dann musst du länger mit diesen Versen, dass Gott dich angenommen hat, dass er die Ablehnung getragen hat, dass er die Verachtung getragen hat, dass er dich liebt, dass er dich bedingungslos Ja zu dir sagt, mit solchen Worten öfters draufhämmern. So lange, bis dieser Felsblock der Ablehnung in deinem Inneren zertrümmert ist. Jakobus 1, Vers 21 beschreibt das sehr schön. Da steht, darum legt alle Unsauberkeit ab und alle Bosheit und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten oder heilen kann. Wir sollen das Wort mit Sanftmut annehmen. Und es kann dann unsere Seelen heilen. Es kann jede Verbogenheit in unserer Seele, in unseren Gefühlen, in unserem Denken heilen. Durch das Wort Gottes und auch indem wir gleichzeitig den Heiligen Geist einladen und beten, dass er uns Erkenntnis schenkt, dass er uns Offenbarung schenkt, dass er uns die Augen öffnet. So wie Paulus gebetet hat, hat gesagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken und für euch zu bitten, dass der Gott des Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seines Selbst gibt, dass er euch die Augen eures Verständnisses, eures Herzens erleuchtet. Und wir sehen in der Bibel, dass immer wieder, wie der Teufel kommt und versucht, uns zu berauben in unserem Denken, indem er uns mit Lügen versucht, das zu berauben, was wir eigentlich wissen. Wir sehen es bei der Versuchung von Jesus zum Beispiel, wo der Teufel gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es. Er versucht ihm diese Überzeugung, dass er Gottes Sohn ist, ohne dass er es beweisen muss, zu rauben, seine Identität anzugreifen. Wir sehen es bei Adam und Eva, bei der allerersten Versuchung, wo er ihnen versucht hat, dieses Bild zu rauben, dass Gott Gutes mit ihnen will und gesagt hat, nee, Gott will euch eigentlich das vorenthalten. Er will nicht, dass ihr so seid wie er. Er will euch etwas Gutes vorenthalten. Immer wieder diese Dinge. Und wir wollen uns ein Beispiel anschauen im Alten Testament, wo wir das sehr deutlich erkennen können, damit es auch ein bisschen praktischer und greifbarer wird. Und das ist Israel bei Kadesh, also bevor sie ins verheißene Land einziehen wollten. Israel ist durch die Wüste gezogen, hatte die Verheißung von Gott, dass sie das Land einnehmen. Und dann waren sie vor dem Land und haben Kundschaft darauf geschickt, wie es aussieht. Und eigentlich hat Gott gesagt, schickt die Kundschaft daraus, schaut euch das Land ein und dann, ich werde vor euch hergehen, ich werde die Völker vertreiben und ihr könnt dieses Land einnehmen. Er hat ihnen eine Verheißung gegeben. Schauen wir mal, was passiert ist. Das steht in 4. Mose 13, Vers 25. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um. Also die Kundschafter kehrten um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Also wir sehen, die Kundschafter zogen los, sie sahen, es ist ein gutes Land, aber sie sahen auch, da sind starke Völker dort, und eigentlich haben wir wenig Chance, das einzunehmen. Und dann widerspricht Kaleb und auch Josa und sagen, nein, wir schaffen das. Und dann steigern die Kundschafter nochmal ihren Bericht. Das ist ganz interessant. Sie sagen nicht nur, okay, da ist ein starkes Volk drinnen und es ist ein gutes Land, sondern dann steigern sie das und sagen, naja, eigentlich ist das kein so gutes Land, weil es frisst ja seine Bewohner. Also es schaut zwar gut aus, aber in Wirklichkeit macht es uns kaputt, wenn wir da hineingehen. Und außerdem sind da nur lauter Riesen dort. Es steigert sich immer mehr. Und wenn der Teufel anfängt, uns abzuhalten davon, dann versucht er uns so mit Lügen vollzustopfen, dass wir immer mehr sagen, okay, eigentlich ist das dann doch kein Segen, was da an Verheißung da ist. Und vielleicht bin ich doch mehr gesegnet, wenn ich das nicht habe. Gut. Wenn ich die Geschichte gelesen habe und meistens, wenn ich es gehört habe, ging es so oft auf diesen Aspekt des geringen Selbstwertgefühls, das die Leute hatten. Ja, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Erinnert mich immer an das Lied, das wir mit den Kindern gesungen haben. Früher, ich bin kein Grashüpfer, ich bin ein Riese im Herrn. Sozusagen die Entgegnung darauf. Aber eigentlich ging es um was ganz anderes. Josua und Kaleb haben ihnen widersprochen, haben gesagt, wir schaffen das schon. Aber sie haben das nicht gesagt, weil sie sich wie Supermänner gefühlt haben und gesagt haben, okay, kein Problem, wir besiegen sie, sondern, das sehen wir im nächsten Kapitel in Vers 6 und Vers 7, da sagen sie, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr gefallen uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Die beiden haben sich erinnert, wir haben eine Zusage von Gott bekommen. Er hat uns versprochen, er zieht vor uns her. Er hat uns zugesagt, der Schutz ist von ihnen gewichen. Sie haben sich an das erinnert, was Gott ihnen gesagt hat. Und warum hatten sie das so präsent? Weil sie Zeit verbracht haben, sich immer wieder diese Verheißung vorzusagen. Gott hat zu Josua später dann nochmal gesagt, so, er soll das Wort nicht von seinem Mund weichen lassen. Und wir sehen bei Josua, dass er immer wieder Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht hat, in seinem Zelt, in der Gegenwart Gottes verharrt ist. Also er hat viel Zeit darin verbracht. Und das hat dieses Wort so tief in ihrem Herzen verwurzelt, dass sie dann, als die Herausforderung kam, stehen bleiben konnten. Weil worum ging es da? Es ging hier um die Frage, einerseits die Realität, die unbestreitbar da war, gegen die Verheißung Gottes und den Glauben an diese Verheißung. Es war ja nicht so, dass das irgendwelche Hanseln waren, die da als Kundschafter rausgeschickt wurden, sondern das waren Fürsten, das waren erprobte Führer des Volkes, die auserwählt worden waren, um da hineinzugehen. Die hatten eine realistische Einschätzung. Aber sie hatten eine realistische Einschätzung ohne Gott. Und die realistische Einschätzung ohne Gott steht immer gegen die Verheißung Gottes. Und dann ist die Frage, wem glaube ich jetzt? Ich habe eine Verheißung Gottes und alles schaut danach aus. Wem glaube ich? Wem vertraue ich, dass er das zustande bringt? Und da dürfen wir nicht nach unseren Gefühlen gehen. Manchmal fühlen wir uns ganz anders als das, was Gott sagt. Manchmal fühlen wir uns einsam, obwohl Jesus sagt, ich bin bei dir alle Zeit. Manchmal fühlen wir uns ungeliebt, obwohl Gott zugesagt hat, ich liebe dich. Oder manchmal spüren wir so, zum Beispiel, wie Chris erzählt hat, so Erkältungssymptome, aber wir harren fest an dem, was Gottes Wort sagt. Es gibt so einen schönen Vers, den in Römer 3, Vers 4. Ich lese mal Vers 3 auch mit. Was denn, wenn einige nicht daran geglaubt haben, sollte ihr Unglaube Gottes Treue aufheben? Auf keinen Fall. Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und siegst, wenn du gerichtet wirst. Ich sage mir das einfach, wenn die realistische Einschätzung gegen Gottes Wort spricht, dann glaube ich Gott mehr als der realistischen Einschätzung. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wenn meine Gefühle mir was erzählen, was gegen Gottes Wort steht, dann glaube ich Gottes Wort und nicht meinen Gefühlen. Und so können wir auch checken und sollten wir auch checken, was ist in meinem Herzen wirklich drin? Wie kann ich sehen, was in meinem Herzen drin ist, ob das Wort Gottes drin ist oder ob was anderes drinnen ist? Und Jesus hat uns da einen guten Tipp gegeben. Er hat gesagt, wer es aufschlagen will, Matthäus 12, Vers 34, er hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Oder wie es Luther übersetzt hat, was das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Du siehst, was in deinem Herzen ist, wenn du dir zuhörst, was du redest, wenn dir keiner zuhört. Ja, wir schaffen es manchmal, uns vor anderen Menschen zu verstellen, aber wie reden wir, wenn wir so unbewusst vor uns hinreden, wenn keiner uns zuhört, was ist in uns drin? Und weiter sagt dann Jesus, ein guter Mensch bringt aus seinem guten Schatz des Herzens Gutes hervor. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das Schöne ist, als wir von neuem geboren wurden, hat Gott etwas gemacht, wir haben ein gutes Herz bekommen. Und wenn du den guten Schatz des Wortes Gottes in deinem guten Herzen hast, dann kommt Gutes hervor. Also wichtig ist, das hineinzusehen. Das Wort Gottes. Nicht meine menschlichen Erfahrungen, nicht meine Weisheit, nicht meine Erkenntnis. Wenn sie Gottes Wort widersprechen, dann gebe ich ihnen keinen Raum, dann beschäftige ich mich nicht damit. Weil das kann wie Dornen werden. Ja. Denkt an das Gleichnis wieder vom Sämann. Nachdem wir eh schon da sind, Matthäus 13, Vers 22 steht das, bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So dieses menschliche Denken, so dieses menschliche Einschätzen, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du das sprichst, wenn du darauf hörst, wenn du das sähst, dann wächst das auf und erstickt das Wort. Und letzten Endes kann dann Gott nicht das zustande bringen, was er in deinem Leben zustande bringen will. Und um zu den Israeliten zurückzukommen, sagt dann Gott zum Schluss, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Also er hat dann gesagt, ich muss das, was ihr ausgesprochen habt, dafür, wofür ihr euch entschieden habt, nämlich nicht mir zu vertrauen, sondern zu glauben, dass ihr das nicht schafft. Ich muss das jetzt zulassen. Wenn ihr euch nicht auf meine Verheißung stellt und darauf verlasst und danach entsprechend handelt, dann kann ich euch da nicht jetzt hineinbringen. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott uns den Sieg schenken will. Wir haben die Verheißung, dass Gott uns hineinbringen will in all das. Und er macht das und der Heilige Geist hilft uns dabei. 1. Korinther 15, Vers 57 steht, dass Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott will dir den Sieg geben in den Herausforderungen deines Lebens. Und das Ganze fängt an mit den ganz, mit diesen scheinbaren Kleinigkeiten. Wer bin ich in Gottes Augen? Damit, dass ich geliebt bin, dass ich gerecht bin, dass ich stark bin, dass ich angenommen bin, dass ich nie allein bin. Da fängt schon an, in diesen Kleinigkeiten so. Vertraue ich auf meine Gefühle, die mir was anderes sagen wollen? Höre ich weiter auf die Stimmen aus meiner Vergangenheit, die mir gesagt wurden, du bist nicht geliebt, keiner mag dich, du bist schwach, du schaffst das nicht? Oder höre ich auf Gottes Wort? Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Lasse ich mein Denken verändern von Gottes Wort? Und zum Schluss nochmal so, diese Schritte, wie kann ich dieser Beraubung widerstehen? Wie kann ich das Gute in meinem Leben zustande kommen lassen? Ich lese euch nochmal das vor, was Gott zu Josua gesagt hat, damit er hineinkommt in das verheißene Land. Er hat zu ihm gesagt, Josua 1, Vers 8, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Ja, eigentlich heißt das hier, darüber meditieren, es sich selbst immer wieder vorsagen, ja, es zu murmeln. Ja, murmle es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Also das Wort Gottes nicht von den Augen weichen lassen, es im Herzen bewahren, die Aufmerksamkeit darauf richten. Und die Zusammenfassung zu all dem, was ich gesagt habe, steht im Psalm 1, Vers 1 bis 3. Ich denke, damit höre ich dann auch auf. Da steht, wohl dem. Also, wohl uns, wenn wir das tun, was jetzt kommt. Wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Also wohl dem, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, ja, der nicht auf das hört, was die Menschen ohne Gott sagen, so was die normale menschliche Einschätzung dieser Welt ist, sondern der auf Gottes Wort hört. Der nicht den Weg der Sünder betritt, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, die sagen, naja, das kommt sowieso nicht zustande, sondern der Freude hat am Wort Gottes und der darüber nachsinnt, nachdenkt, es murmelt, es sich selbst zuspricht bei Tag und bei Nacht. Und dann haben wir diese Verheißung, es ist wie ein Baum, an Wasserbächen gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Also lassen wir uns nicht länger berauben, sondern nehmen wir das Wort auf mit Freude, mit Dankbarkeit. Und da, wo wir merken, dass Dinge in uns aufstehen wollen, die sagen, nee, das stimmt doch nicht, dann nehmen wir einfach noch mehr vom Wort, bis unser Denken erneuert wurde und diese Gedanken, die dagegen sprechen, aufhören. Damit wir auch hineinkommen in das, was Gott für uns hat. Und laden wir den Heiligen Geist ein und sagen, komm, du Geist der Weisheit und Offenbarung, erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich das verstehe, dass ich das erkenne, dass ich das nehmen kann. Weil es ist Gottes Wille, dass wir nicht nur Leben haben durch Jesus, sondern dass wir auch Überfluss haben. Dass wir all das haben, was wir brauchen, um ein gutes Leben zu führen, so wie es Gott sich für uns wünscht. Ein Leben im Überfluss. Amen.